bei der Tour de Romandie.
Hat Florian Lipowitz Tadej Pogacar aktiv selber attackiert, als Pogacar im gelben Trikot war? Das letzte Mal, als wir das gesehen haben, dass jemand Pogacar in Gelb attackiert, war, als Jonas Vingegaard die Tour de France gewonnen hat, vor ungefähr 3 Jahren. Seitdem hat keiner mehr Pogacar attackiert. Und wenn man sich mal die Images anguckt, Lipo fährt vor, guckt da so ein bisschen die Schulter, sagt ihm, ey, kommst du mit oder kannst du nicht mehr? Also das trauen sich nicht viele. Das trauen sich nicht viele, Pogacar in Gelb zu attackieren. Also da habe ich große Hoffnungen. Geschwindigkeit, der Druck, der Stress ist größer in der Tour. Und das macht die Tour eben nicht das zum schönsten, aber immer wieder zum härtesten Rennen des Jahres. Ruhige Sprinterwoche zum Einrollen, das gibt es nicht mehr. Also auch schon übermorgen geht es in den gleichen Berg, den wir morgen hochfahren. Geht es ja gleich noch ein, zwei Mal hoch auf dieser Schlussrunde. Also auch da kommt niemals ein Sprinterfeld an. Also schon gleich zwei super schwere, super wichtige Tage gleich am Anfang. Und da wird es auch schon die ersten schmerzhaften Sekundenabstände geben. Also als Klassementfahrer ist diese Tour wie die letzten Jahre von Tag 1 bis auf den Champs-Élysées immer nervenaufreibend und jeder Meter ist wichtig.
Ja, hi, liebe Sportinos, wir starten direkt rein, weil wir meinen heutigen Gast gerade am Airport in München erwischen. Mega, dass wir heute mal wieder Radsport und Tour de France-Legende Jens Vogt zu Gast haben. Servus Jens, geil, dass du uns so kurz vor der ersten Etappe noch zur Verfügung stehst. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, servus an euch alle und ich bin froh, dass ich dabei sein kann, dabei sein darf. Und genau, es geht dann demnächst los, München nach Barcelona und morgen startet ihr schon das große Abenteuer.
Genau, also heute mal sowas wie ein Quickie bei Sportinho. Ich nagel heute mal nicht Luthers, aber Rütters Thesen an die Radsportwand und Jens wird dann die Thesen mal so ein bisschen auseinandernehmen. Fakten findet ihr übrigens dann in den Shownotes, die sparen wir uns heute. Wir wollen heute ein bisschen auf die sportliche Bewertung achten. Ja, dann legen wir direkt mal mit der ersten These los, Jens. Ich sag mal so, uns erwartet die spannendste Tour seit vielen Jahren.
Korrekt, genauso sehe ich das auch. Alle großen Stars, alle Podiumsanwärter sind bereit, in guter Form, sind gesund und stehen am Start und haben alle ganz unterschiedliche Vorbereitungswege genutzt mit dem Giro, mit Training, wie der Remco-Training und eine kleine Rundfahrt, wie beispielsweise Florian Lipowitz oder eben dann die ehemalige Dauphine Libéré wie Isaac Del Toro. Also alle sind bereit, alle sind gesund. Es wird so spannend wie seit Jahren nicht mehr.
Genau, und also zwei Fakten kommen da ja zusammen. Erstmal, wir haben viele ambitionierte Kapitäne, kommen wir gleich noch zu, die dem Tadej Pogacar, der unangefochtene Nummer 1 im Radsport, das Leben wahrscheinlich schwer machen werden. Und ich denke mal, also das ist jetzt die zweite These, Kapitäne und Träger des gelben Trikots haben Druck ab der ersten Etappe mit dem Mannschaftszeitfahren, denn da können ja auch schon wichtige Zeitvorsprünge rausgefahren werden, oder?
Genau so ist es. Allerdings ist die Tour de France seit Jahren von diesem traditionellen Format weggegangen. Ruhige Sprinterwoche zum Einrollen, das gibt es nicht mehr. Also auch schon übermorgen geht es in den gleichen Berg, den wir morgen hochfahren, geht es ja gleich noch ein, zwei Mal hoch auf dieser Schlussrunde. Also auch da kommt niemals ein Sprinterfeld an. Die Runde kennen wir aus der Katalonien-Rundfahrt. Also schon gleich zwei super schwere, super wichtige Tage, gleich am Anfang. Und da wird es auch schon die ersten schmerzhaften Sekundenabstände geben. Also als Klassementfahrer ist diese Tour wie die letzten Jahre von Tag 1 bis auf den Champs-Élysées immer nervenaufreibend und jeder Meter ist wichtig.
Volles Programm, volles Brett. Und du hast gerade schon das Profil der ersten Etappe in Barcelona angesprochen. Wenn wir uns jetzt mal das gesamte Tourprofil anschauen, These 3, das Tourprofil ist eines der schwersten aller Zeiten. Stichwort, du hast gerade gesagt, Tourauftakt, Mannschaftszeitfahren, dann die ersten Etappen und in die Pyrenäen geht es, glaube ich, auch dann an Tag 3 oder am Tag 3 schon. Und dann steht natürlich noch der absolute Höhepunkt, zweimal Alpe d'Huez in der letzten Tourwoche an. Also nochmal, Tourprofil, eines der schwersten aller Zeiten.
Es ist so ein bisschen, wiederholt es sich. Es gibt eben immer zwei Zeitfahren meistens, in diesem Fall eine Mannschaft, ein Einzelzeitfahren. Es gibt 3 bis 4 Bergankünfte, 5, 6 Bergetappen, 5, 6 mittelschwere und 5, 6 Sprintetappen. Das gleicht sich ungefähr aus. Das sind immer so um die 50.000 Höhenmeter. Für die Leute, die sich das nicht so genau vorstellen können, 50.000 Höhenmeter sind ungefähr 6 bis 6,5 Mal den Mount Everest hoch. Der ist 8.800 Meter und wir haben 50.000 Höhenmeter. Also das ist schon eine Menge, eine Menge. Manchmal hat die Vuelta ein etwas härteres Profil, aber das Gesamtniveau der Fahrer, die Geschwindigkeit, der Druck, der Stress ist größer in der Tour und das macht die Tour eben nicht zum schönsten, aber immer wieder zum härtesten Rennen des Jahres.
Und jetzt haben wir es schon angekündigt oder ich habe es kurz schon erwähnt. Es gibt unheimlich viele Konkurrenten, also gefühlt. Also wir haben Emporkömmling und Shootingstar, Seychas von den Franzosen, den jungen 19 Jahre. Das ist eine absolute Rakete, die sich sozusagen jetzt in diesem Jahr so richtig in den Fokus geradelt hat. Wir haben natürlich Lipowitz als unseren Hoffnungsträger für Deutschland, der auf dem Podest stand letztes Jahr mit dem 3. Platz. Wir haben Vingegaard, der Jonas Vingegaard, der die Tour de France auch schon mehrfach gewonnen hat und der sich auch nochmal anders vorbereitet hat. Wir haben Remco Evenepoel, der vielleicht nicht ganz so stark am Berg einzuschätzen ist wie die gerade genannten, aber der auch seine Ansprüche hat. Und das bringt uns zur nächsten These. Pogacar hat durch die Vielzahl der Konkurrenten mehr Gegenwehr als in den vergangenen Jahren.
Ja, hat er, aber trotz seines jungen, relativ jungen Alters, ist er ein cleverer Fahrer, ein Instinktfahrer, der in Rennen und Situationen meines Erachtens nach auch gut lesen kann. Und er wird dann die alte Methode, die Vide et Conquer, anwenden, teile und herrsche. Also ab einem gewissen Moment sagt sich dann jeder, ich werde lieber Zweiter als Fünfter. Also fahre ich dem hinterher, der Dritter ist. Der Dritte sagt, nee, ich will aber dem hinterher fahren, der Sechster ist. Und dann muss Pogacar nur noch, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur noch lächelnd mitfahren und die unter ihm neutralisieren sich gegenseitig, weil natürlich deren Plätze zuerst in Gefahr sind. Wenn das meinetwegen nach 10 Tagen ist, ist Remco Achter und bringt eine volle Attacke und würde Geld übernehmen, dann sagt irgendwann dann der 7., 6., 5. sagt, nee, den will ich nicht vorbeilassen. Also fahren die, bevor Pogacar fährt. Um Pogacar zu schlagen, so hart es klingt, müsste es sein, die Welt gegen Pogacar. Die müssten sagen, Pogi, wir haben dich gern, aber du gewinnst immer. Wir können keinen einzigen Meter mit dir fahren. Keinen Meter. Nicht mal bis zur Kurve da vorne. Weil am Ende gewinnst du immer.
Du bräuchtest
die Fahrer, die gewinnen möchten, müssten bereit sein, alles zu verlieren im Pokerspiel, oder alles zu gewinnen. Es gibt keinen Mittelweg, sonst schaden die Pogacar nicht.
Ja, du bräuchtest also sozusagen eine Mannschaftsstrategie, die sich über alle anderen Mannschaften erstreckt, um irgendwie Pogacar in den Griff zu kriegen. Das wird natürlich nicht passieren, das ist eh klar. Und das bringt uns auch dann schon zur nächsten These. Tadej Pogacar kann sich trotzdem nur selbst schlagen oder wenn sein Team nicht funktioniert, wovon wir jetzt heute eigentlich nicht ausgehen können.
Also genau, er kann sich nur selber schlagen. Also wenn er keinen riesen taktischen Fehler macht, wenn er nicht vom Fahrrad fällt.
Ja, oder natürlich, klar, Verletzungen, Hungerast und sowas sei mal ausgeklammert. Aber ich sag jetzt mal, wenn der nicht erkrankt bei der Tour, sich nicht verletzt und alles halbwegs normal läuft, dann ist er halt immer noch der Übermensch im Radsport, in der Radsportwelt. Und das ist damit gemeint, dass er sich dann nur selbst schlagen kann. Und die Tatsache, dass du gerade beschrieben hast, die Verfolger sind eigentlich zu sehr mit sich selbst beschäftigt, weil sie dann ihnen dann doch wichtiger ist, oben auf dem Podest zu stehen oder ihre eigenen Plätze zu sichern, hilft natürlich dem Tadej Pogacar nochmal, ne?
Ganz genau. Und wir hatten ja seit der Marcha auch schon interessante Fälle. Letztes Jahr beispielsweise Giro Italia. Isaac Del Toro führt souverän den Giro an und verschenkt, verschleudert, verliert auf diese Bergetappe das Trikot nochmal an Yates, der eine mutige Attacke fährt. So. Oder der Streit mit Ayuso, ich helfe dir. Nein, ich helfe dir doch nicht. Nein, ich kann nicht mehr. Aber morgen gewinne ich eine Etappe. Aber übermorgen steige ich aus. All das passiert nicht, wenn Pogacar am Start ist. Da parieren die alle. Da stehen die alle, jawohl. Es gibt eine Richtung, ein Kapitän, Tadej Pogacar und nichts anderes. Und Pogacar ist dann auch so weise, sagt, wie jetzt beispielsweise bei der Tour, das sagt er, na war das, du möchtest gewinnen? Ja klar, heute ist dein Tag. Also er verschenkt dir auch mal was. Oder diesen Grand Prix Montreal, den er an Brandon McNulty verschenkt hat. Also er ist loyal auch zu seiner Mannschaft, Aber in der Tour erwartet er natürlich auch hundertprozentige Loyalität ihm gegenüber, ja. Und da denke ich wirklich, ist Pogacar nach wie vor der große Favorit.
Kommen wir mal zum Deutschen, blicken mal ein bisschen durch die deutsche Brille. Red Bull Bora Hansgrohe, nächste These, hat einen Vorteil durch die zwei Kapitäne. Also vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund. Florian Lippowitz als Hoffnungsträger und Shootingstar des deutschen Radsports, letztes Jahr auf dem Podest gewesen bei der Tour de France. Jetzt zusammen mit Remco Evenepoel, Weltmeister im Team. Es wird viel diskutiert. Ist das überhaupt so gut, zwei Kapitäne zu haben? Wer hat die Verantwortung? Wer darf fahren? Und wer muss sozusagen helfen? Ich glaube, das werden wir im Laufe der Tour de France automatisch sehen. Es kommt da sicherlich auch auf die Formstärke an. Und dann wird sich die Kapitänsfrage wahrscheinlich relativ zügig darstellen. Aber ist das, und jetzt kommen wir nochmal zurück zur These, ist das ein Vorteil für Bora Hansgrohe oder Red Bull Bora Hansgrohe, mit zwei Kapitänen zu fahren?
Die Antwort, ein klassisches Jein. Also, zwei Kapitäne nimmst du nur, in meinen Augen, nimmst du nur mit, wenn du nicht mal an den Sieg glaubst. Glaubst du, man hätte Schumacher einen Co-Kapitän an der Seite gestellt bei der Formel 1 Zeit, der Schumi hat gesagt, seid ihr doof, ihr habt doch mich, ich gewinne doch. Ich brauche keinen Co-Kapitän.
Ja, im Moment gibt es Russell und Antonelli, also die haben, glaube ich, beide gut, freie Fahrt. Aber
oder der meine hätte zu Michael Jordan gefragt, ey Michael, glaubst du, wir brauchen noch einen zweiten Werfer für dich? Der hätte gesagt, seid ihr doof? Natürlich nicht. Oder du fragst Pogacar, ey Poggi, glaubst du, wir brauchen einen Co-Kapitän für dich, falls du einbrichst? Sagt er, seid ihr doof? Natürlich nicht.
Aber das ist ja spannend, Jens. Dann würde das im Umkehrschluss bedeuten, man traut dem Florian Lippowitz so den großen Wurf nicht zu?
Naja, das war jetzt das Nein-Argument. Das Ja-Argument kommt gleich. Kurz einmal, das wollte ich vorhin zum Pogacar noch sagen. Ich glaube leider, oder ehrlicherweise, seit ein, zwei Jahren, seit einem Jahr spätestens, gibt es eine Art Resignation im Peloton. Eigentlich ist allen klar, ich fahre Platz 2, wenn Pogacar am Start steht. Das sieht man am Gesicht, in der Rede, in der Art und Weise, wie sie Interviews geben, wie sie Radrennen fahren. Tatsächlich versuchen die Fahrer nur die ersten Normalsterblichen zu sein nach Pogacar. So, jetzt kommt das Ja-Argument für zwei. Jetzt stell dir mal vor die Situation. Lippowitz und Remco sind jetzt nach 10 Tagen auf Position 5 und 6. Und 60 vor Ziel fährt jetzt einer der beiden eine All-In-Attacke. Meinetwegen jetzt Lipo oder Remco, sagt, okay, 60 vor Ziel, ich fahre jetzt so ein Tempo, dass kein Helfer mich mehr einholt. Pogacar, Vingegaard, die müssen jetzt selber fahren. Die anderen holen mich nicht mehr. Entweder gewinne ich die Etappe, übernehme das Trikot und habe alles in Glorie, oder ich explodiere total und werde 35 in der Gesamtwertung. Die zwei müssten bereit sein, für den anderen alles, wirklich alles herzugeben. Nicht sagen, naja, ich fahre so halbseiden vorne weg und werde noch Achter am Ende. Nein. Das muss sein, ich gewinne alles. Bergwertung, Etappe und grüne Trikot. Oder ich werde gar nichts. Und dann kann der andere einspringen. Ja. Genau. Dann macht es Sinn, wenn die zwei so loyal zueinander sind. Sagen, ich gebe alles für den anderen, für die Mannschaft. Dann macht es Sinn mit zwei Kapitänen.
Ja, okay. Spannend. Also das wird sicherlich
auf
auch
jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten.
Ein Fokusthema sein der gesamten Tour de France. Ich glaube, da freut sich jeder drauf und da wartet jeder mit Spannung drauf. Wir haben jetzt gerade Florian Lippowitz angesprochen, Red Bull Bora Hansgrohe. Bringt mich zur nächsten These. Für Florian Lippowitz wäre das Podest schon ein sehr großer Erfolg und eine Steigerung zum letzten Jahr ist unwahrscheinlich.
Korrekt. In der Tat, ich weiß nicht, ob die Frage später noch kommt. Fragst du noch nach dem Podium später?
Ja.
Okay, dann lasse ich das erstmal weg. Okay,
ist meine letzte Frage.
Ja. Florian, ein dritter Platz zu wiederholen, ist deutlich schwerer, als dieses Überraschungspaket zu sein. Da sagen alle, ey, das ist großartig, du fährst so toll, wir lieben dich. Ein Jahr später sagen alle, ja, das erwarten wir von dir. Das ist das gleiche wie letztes Jahr. Dritter in der Tour werden, vielleicht das zu wiederholen, ist eine großartige Leistung. Aber wiederholen ist schwieriger als beim ersten Mal als Überraschungspaket da vorne hinzukommen. Ich denke trotzdem, er hat es in den Beinen, er kann es schaffen. Aber auch Remco, ich habe Bilder gesehen von der Mannschaftsvorstellung, er sieht unglaublich scharf und bereit aus. Er sieht so dünn und austrainiert aus wie lange, lange, lange nicht mehr. Also ich glaube, er wird auch im Hochgebirge besser fahren. Ich glaube, er hat sich doch nochmal gesteigert. Trotzdem denke ich, 3 Tage Hochgebirge, da ist Florian einfach stärker. Remco ist ein großartiger Fahrer fürs Mittelschwere, ist ein großartiger Fahrer auch für diese Eintagesrennen. Olympiasieger, Weltmeister gewesen, Lüttich gewonnen. Aber 3 Tage Hochgebirge, glaube ich, tut er sich schwer im Vergleich mit den ganz großen Bergfahrern.
Münchner Flughafen.
Ja, und das bringt mich zur nächsten These, die da meiner Meinung nach vielleicht auch einen kleinen Einfluss drauf haben könnte, weil es ein bisschen den Fokus nimmt. Der Medienrummel für Lipowitz ist eine zusätzliche Belastung.
Das ist in der Tat so. Bei der Tour de France sind ungefähr 1500 Journalisten dabei. Also die schreibende Zunft, Internetblogs, dann eben, weiß ich nicht, Influencer und natürlich auch das Fernsehen. Jeder möchte ein Stück von den Favoriten haben. Am besten alle noch am Tag vor dem Start noch eine Stunde interviewen. Das geht ja nicht. Also wenn Florian oder jeder Fahrer möchte, die könnten 5-6 Stunden am Stück Interviews geben und wären immer noch nicht fertig. Das geht ja nicht. Und die Mannschaft macht schon einen sehr guten Job, ihn zu schützen, sagen, nein, kein Interview heute, nein, warte bis zum Ruhetag oder nur kurze Telefoninterview, wenn er im Teambus sitzt und sowieso nichts zu tun hat. Da machen die schon einen sehr guten Job und das braucht er auch. Und Florian ist ein ruhiger, bodenständiger Mensch. Ich glaube, das perlt auch so an ihm ab. Das macht ihn so stark, dass er da recht unbekümmert ist und sagt, das ist nicht mein Problem, ist nicht mein Stress.
Sehr bei sich, ne? Sehr geerdet.
Das ist ein sehr angenehmer
Charakter. So was man so, du kennst ihn sicherlich besser als wir als Sportfans, können das natürlich nur auf Basis der Fernsehbilder und Interviews und so weiter beurteilen. Aber auch da macht es wirklich Spaß, ihm zuzusehen, weil ja so ein bisschen Demut ist ja gerade ein großes Thema nach dem Ausscheiden der Fußballnationalmannschaft bei der WM. Demut tut allen meistens immer ganz gut und das hat er wirklich ganz gut im Griff. Ne? Kommen wir mal zur neunten These und zum nächsten Supertalent. Franzose Paul Seychas, ich glaube 19 Jahre alt.
Ich glaube, wir nennen ihn Paul Seychas.
Ja, also er hat portugiesische Wurzeln. Ich bin mir nicht immer ganz so sicher, wie er dann wirklich selbst ausgesprochen werden möchte. Aber der Nachname ist portugiesisch. Aber wir machen ja keinen Leistungskurs französisch oder portugiesisch. Ich hoffe, es wissen alle, wer gemeint ist. Für ihn kommt ist großer Hoffnungsträger der Franzosen natürlich. Die warten sehnsüchtig auf einen Tour de France-Sieger. Aber ich sage, für ihn kommt die Tour de France noch zu früh, etwas zu früh. Sicherlich der Fahrer auch der Zukunft, aber aktuell kommt die Tour de France noch zu früh für ihn.
Da bin ich ganz bei dir. Das ist zu früh. Nicht viele Fahrer fahren das erste Grand Tour die Tour de France. Da musst du schon mal richtig Rückgrat haben, um das dir auf die Schulter zu laden. Aber bei der Tour wird alles genau gesehen und alles wird besprochen, bewertet von allen, wie viel Einwohner hat Frankreich? 40, 50 Millionen, also alle 50 Millionen Franzosen gucken auf den Paul Seychas. Das muss ihm klar sein. Aber das Frühjahr war ja sehr, sehr gut für ihn. Er hat jede Rundfahrt auf dem Podium beendet oder gewonnen, außer jetzt die Tour der Roten Alps. Er ist bereit. Er wird auch eine Etappe gewinnen, aber die Tour dieses Jahr noch nicht. Er wird, glaube ich, ein harter, harter Konkurrent für Florian Lipowitz sein oder für die Mannschaft.
Ja, wohl, das befürchte ich halt leider auch.
Für den Podiumsplatz. Und interessanterweise glaube ich tatsächlich, sein Sturz in der Tour der Roten Alps oder die alte Dauphiné Libéré hat ihm geholfen. Er hat gelernt, geht nicht alles von alleine. Nicht alles fällt mir in die Schoß. Nicht alles ist easy. Mein Projekt Tour de France-Sieg ist keine gerade lineare Linie nach oben, sondern es ist mit Ups und Downs verbunden. Er hat mit Schmerzen bezahlt, leichtsinnige Taktik. Er wollte auf die schnelle 3 Positionen gut machen, zu viel Risiko. Das wird ihm nie wieder passieren. Er hat gelernt, ich muss auch ein bisschen Demut haben. Ich muss konzentriert bleiben. Ich muss auf die Mannschaft hören, was die sagen. Nein, bleib ruhig, warte, jetzt erst fahren. Ich glaube, alles im All war das ein Schuss vor dem Bug oder ein kleiner Schlag an die Backe, genau im richtigen Moment. Ich weiß, der war echt angeschlagen, der hatte echt geblutet und musste den Tag darauf auch aufgeben. Aber hey, Charakterschule, er ist wieder an den Start gegangen und hat es probiert. Also ich glaube, er kommt aus der Situation gefestigter, gereifter, besser und stärker raus. Und das macht ihn eher stärker als schwächer im Hinblick auf die Tour de France.
Und da muss man noch hinzufügen und im Hinterkopf haben, dass natürlich eine Tour de France in Sachen physischer Belastung, in Sachen Konzentrationsfähigkeit und Fokus, in Sachen mentalem Druck, in Sachen Taktik, da nochmal ein ganz andere Herausforderungen warten auf allen anderen Rundfahrten, die es gibt, ne? Und das wird sicherlich auch nochmal eine ganz neue Erfahrung für ihn sein. Vielleicht noch, also als Ergänzung, der hat, ist halt aber der Fahrer, der zumindest in den Rennen, in denen er mit Pogacar unterwegs war, derjenige war, der ihm noch am ehesten am Berg folgen konnte, ne? Was schon mal ein kleiner Fingerzeig ist. Und du hast gerade gesagt, Richtung Podest auf jeden Fall. Und wird sicherlich ein harter Konkurrent werden für Florian Lipowitz, ne? Genau. Ja, Florian Lipowitz, der Hoffnungsträger von Radsport Deutschland, bringt uns zur These 10. Leider gibt es neben Florian Lipowitz keinen großen Talenteboom in Deutschland derzeit.
Nein, das ist zu hart ausgedrückt. Die Deutschen, die Peloton sind, werden geliebt und geachtet für ihre harte und auch selbstlose Arbeit. Sondern Nils Pollitt, der war bei jedem großen Erfolg dabei. Der ist einfach unzerstörbar. Der ist da, wenn es windig ist, der ist da, wenn es heiß ist, wenn es kalt ist, wenn es regnet, berg hoch, berg runter.
Aber er wird es uns nachsehen, Jens. In seinem zarten Alter würde ich ihn jetzt nicht mehr als Talent beschreiben.
Nein, er ist ein solider, erwachsener Rennfahrer. Tim Thorn-Teutenberg ist noch sehr jung. Da kann auch sich vieles draus entwickeln. Aber ja, die anderen Deutschen sind dann eher in der unterstützenden Rolle hier eingeteilt. Aber enorm wichtige Leute. Ja? Ich stelle vor, eine Fußballmannschaft mit 11 Ronaldos. Die würden so kaputt gehen. Die brauchst einen Ronaldo und ein paar, die dann mithelfen. Ja, und so ist es im Radsport auch. Du brauchst einen Pogacar oder einen Max Pedersen, einen Top-Sprinter und ein paar Helfer dafür. Also Leute, die einfach ihren Rücken krumm machen und buckeln, ohne sich zu beschweren und zu lamentieren. Und da haben wir ganz viele wunderbar solide deutsche Rennfahrer von.
Und der Fairness halber muss man natürlich auch noch sagen, ich würde sie jetzt auch nicht mehr so als Talente bezeichnen, weil sie halt auch schon ein gewisses Alter haben, aber Zimmermann und Steinhauser auch ja Kandidaten, die vielleicht mal einen Tagessieg in der Tour erringen können, ne? Wenn sie irgendwie, sagen wir mal, geschickt taktieren und einen geschickten Moment abwarten. Also auf die, würdest du sagen, kann man sicherlich auch nochmal ein Auge werfen bei der ganzen Tour de France-Übertragung, oder?
Hundertprozentig. Vielleicht ab der zweiten Hälfte, wenn die Abstände etwas größer sind, kriegen die sicher die Chance, in die Gruppe zu gehen. Und Tobias ist der Vater, mit dem ich gefahren bin. Georg, der hatte schon im Giro gezeigt, dass er so eine Etappe in der Grand Tour gewinnen kann. Das kann er auf jeden Fall. Genau, also da bin ich ganz
letztes
bei
Jahr,
dir.
Ne?
Genau, das wird auf jeden Fall klappen. Aber hier nochmal zwei interessante Thesen, damit es noch mehr zum Diskutieren und zum Reden gibt. Der einzige Fahrer, der Paul Sissas dieses Jahr geschlagen hat, ist Juan Ayuso am Jahresanfang in Portugal. Also wenn Sissas sagt, ich möchte gerne aufs Podium fahren, was sagt denn Ayuso, der ihn schon mal geschlagen hat? Und Ayuso war ja auch im gelben Trikot in Paris-Nizza, bis er gestürzt ist und raus musste. Also, und Ayuso hat bestimmt eine Rechnung offen mit seiner alten Mannschaft UAE, wo er ja doch so ein bisschen im turbulenten Wasser turbulent weggegangen ist. Also der will bestimmt zeigen, dass es ein Fehler war, ihn gehen zu lassen. Da ist nochmal einer, den wir gar nicht beredet haben. Und nochmal zu Florian. Bei der Tour de Romandie hat Florian Lipowitz Tadej Pogacar aktiv selber attackiert, als Pogacar im gelben Trikot war. Das letzte Mal, als wir das gesehen haben, dass jemand Pogacar in gelb attackiert, war als Jonas Vingegaard die Tour de France gewonnen hat, vor ungefähr 3 Jahren. Seitdem hat keiner mehr Pogacar attackiert. Und wenn man sich mal die Images anguckt, Lipo fährt vor, guckt da so ein bisschen in die Schulter, sagt ihm, ey, kommst du mit oder kannst du nicht mehr? Also das trauen sich nicht viele, Pogacar in gelb zu attackieren. Also da habe ich große Hoffnungen und riesen Respekt für den Florian, dass er so eine Aktion gebracht hat.
Ja, kann natürlich an einem besonderen Tag immer passieren. Ne? Du fühlst dich gut, du fühlst, dass du gute Beine hast. Du merkst vielleicht, der andere ist nicht so ganz bei 100%. Weiß nicht, taktisch, je nach Rennverlauf bietet sich dann vielleicht auch nochmal eine Chance. Ne? Da kommen natürlich viele Aspekte zusammen. Darfst du fahren? Was gibt die Mannschaftstaktik vor oder der sozusagen Rennleiter vor deines Teams und so weiter? Ne? Ja, extrem spannend auf jeden Fall. Wir werden das beobachten. Das ist jetzt so die 11. und letzte These, bevor wir zu den Hot Takes kommen. Also wir hätten uns das natürlich alle anders gewünscht. Das weiß ich, du bist auch großer Sportfan. Das weiß ich von dir. Aber das WM-Aus Deutschlands im Fußball gibt, das ist die nächste These, in Deutschland der ganzen Tour de France nochmal einen kleinen Schub, weil sich der Fokus jetzt verschiebt und das tut eigentlich dem Radsport ganz gut.
Hundertprozentig ist das so und die Tour findet ja zu zivilen Zeiten statt. Man muss nicht 23 Uhr den Fernseher anschalten oder 3 Uhr nachts bei den Spielen. Das hilft
ja, du siehst,
auch.
Du genau. siehst ja meine Augenringe, ne? Also das
ja,
ist alles.
Und, genau, du siehst ja dann ganz automatisch hier unsere 18 Millionen Deutschen mit der tollen Geschichte Florian Podium letztes Jahr. Die haben jetzt natürlich alle Hoffnungen auf ihn gesetzt. Es ist Urlaub, Sommerferien. Na klar, die Tour wird ein Festival des Radsports wie jedes Jahr.
Und jetzt kann ich dich nicht entlassen, ohne natürlich nach deinem Podium zu fragen. Also fangen wir mal an mit der Frage, wer steht am Ende ganz oben? Ich befürchte, ich kenne deine Antwort, aber hau mal trotzdem raus, bitte.
Tadej Pogačar wird gewinnen.
Ja, ich traue mich da natürlich so einer Radsportlegende wie dir eh nicht zu widersprechen, aber ich glaube, es gibt auch wenig Argumente dagegen. Insofern lass das mal so stehen. Aber spannender vielleicht die Frage, wie das restliche Podium aussieht. Wer landet auf 2 und 3 und wo landet unser Florian Lipowitz am Ende?
Tatsächlich ist meine Vorhersage das identische Podium vom letzten Jahr, nur enger zusammen. Also Pogačar gewinnt, Vingegaard wird wieder Zweiter und Florian wird wieder Dritter. Und in den letzten 6 Jahren haben wir nur 2 Fahrer die Tour gewonnen. 2-mal Vingegaard, ja. 4-mal Pogačar. Daran wird sich nichts ändern. Auf jeden Fall gewinnt einer der beiden. Mein Tipp ist Pogačar.
Ja, okay. Kann ich dich noch so weit locken, dass du sagst, ungefähr in welchem zeitlichen Korridor? Also wird es eher eine knappe Entscheidung oder meinst du, naja, da werden schon 5 plus Minuten hinterher auf der Uhr stehen?
Also, Pogačar gewinnt.
Das ist natürlich eine gemeine Frage jetzt, aber.
Überhaupt nicht. Pogačar gewinnt mit 5 Minuten vor Jonas, weil er in diesem langen Zeitfahren viel Zeit gut machen wird da am Genfer See. Florian wird nur 2 Minuten hinter Jonas sein, also 7 Minuten hinter Pogačar. Letztes Jahr waren es 11, dieses Jahr 7.
Okay. Ja, okay. Also, es ist, das deutet aber dann nochmal auf eine trotzdem spannende Tour de France hin. Und was vielleicht noch so abschließend, abrundend, du hast es eingangs schon mal so angedeutet. Was ich ja besonders spannend finde, ist, also Florian Lipowitz zum Beispiel ist die Slowenien-Rundfahrt gefahren. Da war keiner der anderen Großen dabei. Remco Evenepoel, hast du gesagt, ne, sieht fitter aus denn je. Von Jonas Vingegaard kann man lesen, dass er sich auch nochmal komplett anders vorbereitet hat, weil er festgestellt hat, im letzten Jahr irgendwie war so richtig fit, zumindest hat er das so gesagt, wenn ich das nicht falsch abgespeichert habe, bei der Vuelta und er hat es ein bisschen umgestellt, um vielleicht doch noch näher an den 100% zu sein zum Saisonhöhepunkt der Tour de France. Also faktisch haben sich die Fahrer selten getroffen, duelliert, aber auch alle ein bisschen anders vorbereitet als im letzten Jahr. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Pralinenschachtel und man weiß nicht so genau, was man bekommt. Das macht es natürlich nochmal spannend zu sehen, wie sich die Tour de France entwickelt, ne? Oder wie blickst du darauf?
Ganz genau so ist es. Remco hat genau heute 63 Tage ohne Radrennen. Jonas ist 3.500 Kilometer quer durch Italien gefahren im Giro. Florian hat viel trainiert, ist dann Slowenien gefahren, hat auf Ansage gewonnen mit der super starken Vorstellung. Isaac Del Toro, Ayuso waren sehr stark in der Tour de Rome. Also die sind alle bereit. Auch Richard Carapaz, der war ja großartiger Zweiter hinter dem überragenden Pogačar bei der Tour de Suisse. Auch der ist ein Kandidat. Der hat immerhin auch schon mal eine Grand Tour gewonnen. Also dieses Jahr ist es wirklich so spannend und trotz meiner Vorhersage ist es schwer vorherzusagen, weil es kann jeden Tag sich irgendwas ändern, defekt an der blöden Stelle. Also liebe Leute, schaltet alle ein, die Tour wird so faszinierend wie lange, lange nicht mehr.
Ja, also das glaube ich auch. Egal wie es ausgeht, ich glaube, das wird wahnsinnig spannend. Und es ist natürlich auch rein von sportlichen Leistungsvermögen, das muss man sagen, egal wie die Tour ausgeht, es ist immer wieder faszinierend, welche sportlichen Leistungen da erbracht werden. Natürlich vor allen Dingen in den Alpen. Ich glaube, das ist einfach so, das kann so keiner nachvollziehen. Ja. Also das ist schon echt Wahnsinn. Jens, dein Flieger geht. Ich glaube, das Boarding startet in wenigen Minuten. Wie geht's jetzt bei dir weiter? Du fliegst jetzt nach Barcelona und dann habt ihr wahrscheinlich noch Vorbereitung von Eurosport. Ihr seid ja auch ein großes Team, ein Top-Team, muss man auch sagen. Also kann man auch wirklich nur jedem empfehlen, da euch einzuschalten. Und dann gibt es noch Vorbereitung wahrscheinlich für den Tourstart, der dann ja morgen im späteren Verlauf des Tages erst ansteht. Genau, heute ist Freitag. Wir zeichnen heute am Freitag auf, das nochmal ganz kurz hier erwähnt. Für alle, die den Podcast dann vielleicht ein paar Tage später noch hören. Das lohnt sich trotzdem natürlich. Also was steht bei dir an, die nächsten 2 Tage jetzt? Welches Programm?
Nach Barcelona fliegen, Motorradklauen entgegennehmen. Dann ziehe ich das alles einmal an, laufe mal einmal spazieren rund ums Hotel, um alles auszuprobieren, dass alles passt. Die Schuhe, der Helm und so weiter. Sitzung heute Abend, dann morgen Strecke einmal abfahren, die Plan machen, welchen Teams ich Motorrad hinterher fahre. Also ab jetzt wird es busy. Ich muss jetzt wirklich, wirklich leider los.
Tut mir leid. Genau, okay, dann machen wir jetzt Schluss. Leute, also erstmal, Jens, vielen, vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Allen da draußen natürlich vielen Dank fürs Reinhören. Alle wichtigen Informationen in Shownotes und euch allen natürlich eine sportliche Radsportwoche. Abos, Kommentare, Likes kennt ihr. Bitte alles rein. Und Jens, nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst.
Yo,